SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Was ist er und was kann er? Unser Gast heute in SWR 1, Leute, Timon Krause. Als Mentalmagier habe ich dich eben vorgestellt, Mentalist, Zauberer. Was kannst du noch oder was bist du oder was möchtest du gerne hören, wie ich dich nenne?
Also du darfst mich auch Zauberclown nennen. Ich finde das völlig in Ordnung, kannst du machen. Ich betitel mich selber als Mentalist. Und das beinhaltet, dass ich auf der Bühne auftrete und vorgebe, Gedanken lesen zu können über verschiedene, wie du gerade schon gesagt hast, mehr oder weniger gewiefte Techniken, die dann von Theatralik bis hin zu angewandter Psychologie und Hypnose reichen. Wenn du fragst, was ich noch kann, ich kann jonglieren.
Ja. Kochen, stricken, schwimmen
oder so. Kochen kann ich tatsächlich sehr gut. Ja. Ein bisschen tanzen habe ich gelernt, schwimmen, ich schwimme aktiv, also ich bin Schwimmer, das kann ich. Ich spiele Handpan.
Was ist das?
Handpan ist ein Instrument, aus wie so ein UFO und klingt wie eine Klangschale. Ist wunderschön und ich dichte. Ich dichte wirklich leidenschaftlich gern. Ich habe letztes Jahr einen Roman rausgebracht, ganz viele Gedichte dafür geschrieben und dieses Jahr kommt hoffentlich der Gedichtband hinterher, weil ich das ganz toll finde zu machen.
Okay, und das machst du alles nebenbei noch, weil du ja auch auf Tour gehst und ein Programm vorbereiten musst und das dann halt auch präsentieren musst. Ich hänge jetzt gerade noch gedanklich so an diesem Zauberclown, danke dafür.
sehr gerne.
Du beschreibst dich auch, logischerweise, wenn man auf die Bühne geht, gehört das irgendwie immer mit dazu, als Entertainer. Bist du eine Rampensau?
Also meine Mama sagt, ich wäre ein Introvertierter, der vorgibt, ein Extrovertierter zu sein. Und das trifft's, glaube ich. Also ich mag das, auf der Bühne zu stehen. Ich mag es interessanterweise nicht, vor kleinem Publikum zu stehen. Nicht, weil ich jetzt das große Publikum brauche, das mir zujubelt, sondern weil ich beim kleinen Publikum die Leute sehe und ich dann mehr das Gefühl habe, jetzt bin ich unter Leuten und auf der Bühne habe ich mehr das, also große Bühne, habe ich mehr das Gefühl, ich mache hier eine eigene Welt auf. Ich glaube, das ist das, was mich interessiert, eine Blase zu öffnen, eine Atmosphäre zu schaffen, eine Erfahrung zu schaffen und da drin kann ich dann in meiner Rolle als Bühnenperson auch eine Rampensau sein. Ich merke aber, dass es anstrengend ist für mich. Wenn ich auf Tour war oder wenn ich einen Auftritt gemacht habe, dann komme ich nach Hause, dann gehe ich an meinen Bücherschrank, mache mir einen Kaffee, hole ein Buch raus und setze mich 2 Tage aufs Sofa und lese. Und das ist für mich absolute Erfüllung.
Da ist die Rampe und die Bühne sehr weit weg und die Rampensau dann auch. Deine besonderen Fähigkeiten, was mir gefällt, ist, dass du eben nicht so ein, wie kann man das sagen, so ein Geheimnis draus machst. Mhm. Gedanken lesen schreiben wir dir relativ schnell zu. Mhm. Du sagst, dass du halt Menschen liest, praktische Psychologie nennst du das.
Genau.
Was heißt das? Worauf achtest du da?
Also es ist ein Konglomerat aus ganz vielen verschiedenen Techniken, die natürlich vor allem im Bühnenkontext gut funktionieren, weil ich im Bühnenkontext weiß, wenn zum Beispiel jemand mich gleich belügen wird, dann kann ich darauf achten. Und ich achte auf verschiedene Dinge. Es reicht von Gestik und Mimik über Sprache zu Parasprache. Also nicht, was sagt jemand, sondern wie sagt jemand das, wie schnell oder wie laut oder wie leise redet jemand, zu Statistik, ich weiß, wo Menschen vermutlich dran denken werden, zu Beeinflussung, heißt, ich kann jemanden dazu bringen, an was Bestimmtes zu denken und dann so tun, als würde ich seine Gedanken lesen, eigentlich weiß ich aber, was es ist, weil ich es ihm sozusagen in den Kopf gepflanzt habe, zu Hypnose. Und es kommt also ganz viel zusammen einfach, was dann letzten Endes diese Illusion entstehen lässt. Und auf der Bühne kann ich natürlich auch nochmal nachhelfen mit Geheimnissen aus dem Business irgendwie, um es nochmal krasser erscheinen zu lassen, als es ist.
Wie wirst du von den Menschen außerhalb deiner Shows aufgenommen? Als eine Art Spinner auch?
Das weiß ich nicht. Wenn ja, dann ist es hinter meinem Rücken.
Okay, gut.
Das finde ich auch gut, das soll auch so bleiben. Das könnte ich mir schon vorstellen, aber aus anderen Gründen vielleicht. Also ich habe ganz viele komische Nischeninteressen. Ich glaube, meine Freunde und Freundinnen denken dann, glaube ich, eher, vielleicht bin ich da dann ein Spinner drin.
Ein Nerd dann.
Ja, sowas. Nerd, genau, ja. Ein Nerd. Ich wollte ganz lange ganz ernsthaft Paläontologe werden. Mhm. Also ganz ernsthaft das studieren und kriege auch immer noch diese ganzen Zeitschriften und so zugeschickt, lese mich da ein und weiß genau, was in der Dino-Welt so abgeht. Jetzt schweifen wir ab. Wie werde ich wahrgenommen? Normal. Du hast das gerade in unserem Vorgespräch kurz erwähnt, dass du auch überlegt hast, geht das jetzt sofort beim Händedruck los, dass der mich liest. Das denken Menschen, die mich neu kennenlernen, häufig. Und dann überschütte ich mich mit Kaffee und lege mich auf die Schnauze und die Leute merken, dass ich überhaupt nicht so beeindruckend bin und dass ich im Alltag auch einfach nur irgendein Typ bin.
Messias, so heißt dein Programm, mit dem du ab Oktober auf Tour bist. Wie ernst gemeint ist der Titel oder ist das ziemlich auf dicke Hose gemacht?
100% ernst gemeint, völlig angemessen. Und ich komme jetzt in meine Spiritual-Leader-Ära rein, ja. Endlich. Nein, es ist natürlich nicht ernst gemeint in dem Sinne, dass ich glaube, dass ich der Messias bin.
Ach was.
Zumindest nicht nur. Mhm. Es gibt einen Twist in der Show letzten Endes, den, wenn ich den jetzt verraten würde, würde ich verraten, worauf das Ganze hinausläuft. Okay. Das ist noch geheim. Aber das Thema Messias und das Thema Sekten und Kultführer und Massenpsychologie und so Geschichten spielt auch eine große Rolle in der Show und im Showdesign und im Design der Experimente, die ich dann da zeige. Und das sind zum Teil wirklich, das klingt wie Hype, so ist es auch, aber es stimmt auch, das sind zum Teil wirklich Sachen, die ich noch nie gemacht habe, also ganz neuartig, auch für mich in meinem Stil. Ich freue mich da sehr drauf.
Das heißt, wie lange bereitest du dich da vor, wie lange ziehst du dich zurück ins einsame Kämmerlein oder ist das eine ganz falsche Vorstellung?
Doch, das ist schon richtig, ein Jahr lang ungefähr. Ich habe nach meiner letzten Tour, die ist letzten Oktober zu Ende gegangen, sofort angefangen, mich hinzusetzen mit meinem Team. Ich habe zwei tolle Scriptwriter, die mir helfen. Wir haben uns eine Woche in einer Hütte in England eingeschlossen und da konzipiert. Angefangen zu schreiben. Dann habe ich ab Januar angefangen zu tryouten, also kleine Shows für 30 bis 50 Leute zu spielen, wo ich die Sachen einfach mal teste und gucke, kommt das überhaupt an und funktioniert das überhaupt? Und jetzt sind wir ab ungefähr Juni da drin, das Bühnenbild und so weiter zu bauen und vorzubereiten. Aber es ist ein Prozess von ungefähr einem Jahr. Das dauert lang.
Und diese Testshows vor 30 bis 50 Leuten, sind das 30 bis 50 Menschen aus deinem näheren Umfeld?
Oder ist also, das sehe ich so aus, als hätte ich 30 bis 50 Menschen in meinem näheren Umfeld.
Du hast wahrscheinlich eine große Familie.
Ich wünschte, ich hätte so viele Menschen, die sich meine Shows nochmal angucken, freiwillig. Also in meinem näheren Umfeld. Nee, das sind einfach kleine Theater. Das sind Theater, okay, mit denen ich befreundet bin, die ich kenne. Zum Beispiel das Theater am Walzwerk in Pulheim. Da bin ich groß geworden, mhm, sozusagen. Seit ich 17 war oder so, trete ich da auf. Es gibt das Scheinbar Varieté in Berlin, auch ein ganz süßes Theater. Und das sind halt einfach so kleine Kleinkunsträume und da mache ich das dann. Das ist dann immer geheim angekündigt, die wissen nicht, wofür die kommen und dann spiele ich das und die bezahlen dann 5 Euro oder so. Das ist total charmant und total schön und dürfen mir dann alles Feedback an die Backe klatschen. Das sind eigentlich keine Fans, keiner, der da ist wegen mir, weil die halt nicht wissen, wofür die kommen. Und das gibt mir einfach einen sehr ehrlichen Resonanzraum.
Weil das war der Hintergrund meiner Frage, wenn das irgendwie Familie und Freunde sind, ja, die dich auch auf einer anderen Ebene natürlich kennen und denen es vielleicht schwieriger ist, etwas vorzumachen von deiner, ja, Seite, kann ich mir das sehr anspruchsvoll vorstellen. Und ob, ja, die dann auch immer nachher ehrlich sind und sagen, ja, den Witz fand ich jetzt nicht so gut, weiß,
ja,
ich auch
das
nicht.
Stimmt. Das stimmt. Zum einen das, dass sie vielleicht nicht 100% ehrlich sind, weil sie mich supporten wollen und das ehrt sie ja auch. Und zum anderen, dass ich, wenn ich in irgendeine Rolle reinschlüpfe kurzzeitig, dass das merkwürdig ist, weil sie es mir nicht abnehmen würden, weil die denken, naja, das ist doch Timon, den kenne ich doch. Darum, mhm, ist das deutlich besser, das vor Fremden zu machen. Das gilt aber auch, wenn ich auf Tour bin, dafür, dass ich keine Menschen, die ich kenne, auf die Bühne hole, weil das einfach ein komischer Dynamikwechsel wäre. Das Publikum merkt auch, dass wir uns kennen dann. Das ist also auf jeder Ebene merkwürdig. Darum hole ich auch da nur fremde Leute auf die Bühne.
28. Oktober Mannheim, 29. Oktober Stuttgart, also du tourst auch durch Baden-Württemberg. Welche Plätze sind besonders gefährlich? Wo läuft man Gefahr, mit in die Show eingebaut zu werden?
Das ist im Grunde egal, das macht keinen Unterschied. Man kann überall eingebaut werden oder darf von überall, ja, mitmachen, je nachdem, wie man es formulieren möchte. Ich schmeiß häufig Frisbees ins Publikum, um wirklich zufällig auszuwählen, dann auch in die Emporen gegebenenfalls.
Ah, okay.
Aber niemand muss mitmachen. Wer keine Lust hat, gibt die Frisbee halt weiter. Dann ist auch gut. Man kann auch von überall sehen. Wir haben Screens dabei. Die Frage kommt häufig, weiß ich nicht. Wenn ich dich jetzt einladen würde, du bist herzlich eingeladen, wenn du kommen möchtest.
Vielen Dank.
Wo würdest du gerne sitzen?
Ich kann eine Frisbee ganz gut fangen, deshalb ist es, okay, ja dann egal. Ne?
Dann ist es egal. Naja, dann sprechen wir nachher drüber. Du bist herzlich willkommen.
Das ist sehr nett. Aber das heißt, wenn du eine Frisbee wirfst, ich hätte jetzt gedacht, wenn du auf eine Bühne gehst, sichtest du dein Publikum schon so und, ja, suchst dir irgendwie einen aus, der dir besonders geeignet vorkommt.
Also es kommt so ein bisschen auf das Mindgame, auf das Experiment an, das ich mache. Es gibt Sachen, da kann ich wirklich einfach Frisbees werfen. Es ist Schnurzpiep, egal wer es dann ist auf der Bühne. Es gibt Sachen, dafür suche ich mir die Leute nach verschiedenen Prinzipien aus. Das stimmt. Ich möchte aber, dass das Publikum zu jedem Zeitpunkt weiß, dass die Menschen nicht gekauft sind. Dass es keine Statisten sind, die ich mitnehme oder so. Darum ist es mir wichtig, auch zwischendurch mal wirklich komplett zufällig Sachen auswählen zu lassen.
Im Oktober macht SWR1 Leutegast, der Mentalist Timon Krause, auch die Bühnen in Baden-Württemberg unsicher. Aber Entschuldigung, was sind schon Mannheim und Stuttgart gegen Las Vegas? Auch da bist du schon vor Publikum aufgetreten. Wie ist es dazu gekommen?
Ich bin in Las Vegas aufgetreten, weil ich eingeladen wurde, bei einer TV-Show mitzumachen, die hieß oder heißt Penn und Teller Fool Us. Und das ist das berühmte Illusionisten-Duo Penn und Teller also. Und du gehst in deren Show und du performst dein bestes Kunststück, was auch immer es ist, sei es jetzt Mentalismus, sei es Illusionismus, völlig egal. Und sie müssen versuchen zu erraten, wie du es gemacht hast. Und wenn sie es durchschauen, dann geht der Punkt an sie. Und wenn sie es nicht durchschauen, dann hast du die Show gewonnen. Und ich habe also diese Show gewonnen und durfte danach nochmal nach Las Vegas und in deren Show auftreten und habe dann noch verschiedene andere Auftritte da gemacht. Das war ganz schön. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, dass mir, ich bin letztes Jahr auch in Mannheim und Stuttgart aufgetreten, das hat mir beide Male mehr Spaß gemacht als in Las Vegas. Ganz ehrlich, ohne mich jetzt einschleimen zu wollen, hat mir das mehr Spaß gemacht.
Okay, aber jetzt habe ich die Frage so, ich dachte, das wäre gegen die Ehre der Zauberclowns und der richtigen Zauberer, dass man seine Tricks verrät.
Ja, das stimmt. Ist es auch, Penn und Teller sprechen darum in Codes. Das heißt, sie versuchen dir so subtil wie möglich zu verraten, ob sie es durchschaut haben oder nicht. Es gibt auch noch einen unabhängigen Juroren, dem du vor der Show verrätst, wie es geht. Das musst du machen, damit die halt wissen, ob du dann wirklich zugibst, okay, dass sie es erraten haben oder nicht. Und der sitzt Penn und Teller dann auf dem Ohr und sagt denen auch im Zweifel, ja, ihr habt es erraten. Oder wenn es unsicher ist, schätzt er ein, sagt, ihr wart nah dran, aber leider nein. Oder ihr wart so nah dran, dass wir es gelten lassen, wie auch immer. Ja, aber das Publikum hört nicht, wie die Tricks funktionieren. Und dann bekommt man ganz witzige Sachen, so ganz witzige Kodierungen wie, ich glaube, dass du in deiner rechten Tasche einen Pinguin hast, der aktuell einem Löwen an der Mähne zieht. Weißt du, was ich damit meine? Und dann sagt der Illusionist, ja, weiß ich, ihr habt's erraten oder so. Das Publikum sitzt da und denkt, yo, was war das jetzt
für ein... Ich hab nichts verstanden, so.
Genau.
Okay.
Genau.
Ach, witzig, aber du warst, also du bist heute 30 Jahre alt?
Ja.
Da warst du 21, also noch blutjünger als heute.
Noch blutjünger als heute.
Hat
weniger verbraucht, könnte man auch sagen.
Das ist dann deine Formulierung. Hat Las Vegas immer noch so eine riesengroße Faszination für Menschen, die mit Magie zu tun haben?
Also hat es schon. Ich dachte auch früher immer, ich muss mal in Las Vegas headline, dann habe ich es geschafft. Und dann bin ich aber da aus dem Flugzeug gestiegen und habe mich umgeschaut, ganz viele Plakate am Flughafen gesehen mit ganz vielen Gesichtern. Und ich habe gedacht, naja, das sind halt die Leute, die hier in den Theatern die Headliner sind. Das müssen also bekannte, erfolgreiche Leute sein. Und das Ding war aber, ich hatte noch nie von diesen Menschen gehört. Und das liegt daran, dass sie dann, sobald du in Las Vegas performst, aufgrund der Art, wie das Booking da funktioniert und so weiter, bist du fast eingeschlossen in diesem Circuit und kommst dann nicht mehr raus. Okay. Und dann habe ich gedacht, naja, das möchte ich eigentlich nicht für mich. Mir war es dann genug, dass ich da einmal aufgetreten bin. Ich muss ehrlich sagen, wenn morgen jemand anrufen würde und sagen würde, möchtest du 3 Monate Las Vegas machen, würde ich wahrscheinlich trotzdem ja sagen. Aber ich musste jetzt nicht für immer sein.
Das ist dann so die Las Vegas Magier-Bubble, in der man dann da hängt.
Ja, genau. Genau, so ein bisschen. Und nicht alle natürlich. Also David Copperfield kennt man, ja. Penn und Teller kennt man, aber ein Großteil war, da war das so. Und die sind sicher sehr, sehr gut und sehr talentiert. Aber trotzdem, ich liebe das Tourleben. Also ich mag es sehr gerne, on the road zu sein.
Jetzt geht's bei dir allerdings nicht um die zersägte Frau oder um irgendwie andere magische Tricks, sondern bei dir funktioniert sehr viel mit Sprache. Funktionierst du 1:1 auch in Englisch? Also auch deine Witze, deine Punchline muss ja irgendwie sitzen.
Also zum Großteil. Genau, ich muss vor allem Witze umschreiben oder so. Hypnose funktioniert über Sprache, da muss man dann die Skripte eben umschreiben, das geht aber auch. Die größte Challenge sind wirklich die Witze, weil ich auch in Deutschland ganz viel Sprachwitze drin habe. Also ich bin ein großer Fan schlechter Wortspiele. Die kommen mir dann auch so von der Zunge und das fällt mir auf Englisch etwas schwerer natürlich. Mhm. Und das muss dann umgestellt werden, aber im Grunde funktioniert das schon. Selbiges für die Niederlande. Ich spreche Holländisch, mein Papa ist Niederländer, habe meine erste Tour in Holland gemacht und da musste ich aber auch einiges übertragen und umschreiben.
Hast deine ersten Erfolge auch in Holland gehabt.
Ne? Ja.
Wir sagen so leicht, SWR1 Leutegast, Timon Krause liest Gedanken, aber du liest vor allen Dingen Menschen. Du liest das Gesicht, den Körper, achtest auf die Stimme. Was ist besonders wichtig?
Das hängt so ein bisschen davon ab, was ich genau versuche abzulesen und wen ich vor mir habe. Stimme funktioniert für mich besonders gut. Nicht nur, was jemand sagt, sondern auch, wie jemand das sagt. Körper funktioniert für mich besser als Mimik. Leute denken immer, dass man an der Mimik so viel ablesen kann. Ich finde Körper einfacher, vor allem, weil du an der Ausweitung der Körpersprache viel erkennen kannst, übers Wohlsein oder Unwohlsein.
Ich habe in der Vorbereitung dann auch gelernt, dass die Füße eine Rolle spielen, weil, wie war die Erklärung von dir, die so weit weg sind vom Gehirn, dass man sie dann weniger gut kontrollieren kann?
Ja, also das ist natürlich wissenschaftlich so nicht akkurat. Ja. Ich gebe das aber als Faustregel häufig mal mit, dass man sagt, desto weiter ein Körperteil vom Gehirn entfernt ist, desto weniger kontrollieren wir es bewusst. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit den Nervenbahnen zu tun, es stimmt aber bei den Füßen tatsächlich. Und die Füße können eine gute Indikation darüber geben, auch wie wohl oder wie unwohl sich jemand fühlt. Kommt immer auf den Kontext an, aber wenn du zum Beispiel auf einem Date bist und die Fußspitzen einer Person zeigen zu dir oder sind dir zugewandt, ist zumindest vermutlich die Aufmerksamkeit der Person auch bei dir. Wenn du auf demselben Date bist und die Fußspitzen der Person zeigen aber in Richtung Notausgang, dann kann es sein, dass die Person mit ihrer Aufmerksamkeit nicht nur nicht bei dir ist, sondern auch von dir weg möchte.
Flüchten möchte, okay. Aber diesen Hinweis habe ich auch schon mal bekommen von einem Körpersprache-Experten, dass wenn meine Füße Richtung Tür zeigen, dass ich eher dem Gespräch davonlaufen möchte.
Ja.
Bei mir ist eher immer so, dass das weiß ich noch von meiner Mutter schon aus früheren Zeiten, dass ich eher den Hang habe zu lümmeln und dann kann es dann automatisch passieren, wenn ich jetzt dir gegenüber sitze,
genau,
auch nicht ganz akkurat sitze und dann zeigen die Füße halt auch zur Tür.
Und jetzt sagst du nämlich was ganz Wichtiges. Es wird oftmals von vermeintlichen Experten oder von diesem Herren möchte ich jetzt nicht zu nahe treten, der wird wissen, worüber er geredet hat, aber oftmals in Ratgebern, die irgendwie nicht so ganz akkurat sind, werden dann Schwarz-Weiß-Statements gemacht, wo die sagen, wenn die Füße in die Tür zeigen, heißt das, die wollen weg. Wenn die Arme überkreuzt sind, heißt das, die Ablehnung. Haben keinen Bock auf dich.
Mhm. Genau.
Und es kommt immer zum Ersten auf den Kontext an, nämlich zum Beispiel vielleicht chillst du gerade einfach und sitzt halt bequem. Und erstens Kontext, zweitens können verschiedene Körpersprachsignale verschiedene Sachen bedeuten und drittens kommt es aufs Gesamtbild an. Ich würde zum Beispiel Anziehung niemals an einem einzigen Signal festmachen, sondern immer gucken, habe ich eine Ansammlung an 4 oder 5 verschiedenen Signalen, die alle darauf hindeuten, dann kann ich davon ausgehen, dass es vielleicht Anziehung gibt.
Okay, ich habe dich vor der Sendung gebeten, kurz davor, da sind wir uns 2 Minuten vor das erste Mal begegnet, mir doch in der Sendung etwas zu entlocken. Das hast du damit vorbereitet, dass ich mein Handy kurz zur Hand nehmen sollte, den Browser aufgemacht habe und eine Frage eingegeben habe, die nicht mit Ja oder Nein zu beantworten ist und mir Anhaltspunkte zu dieser Frage merken sollte. Wie gehen wir jetzt weiter vor?
Naja, genau. Du solltest dir also eine Frage überlegen, die du einem Wahrsager stellen würdest. Nicht, dass ich einer bin, aber die du einem Wahrsager oder einem Messias.
Der du natürlich
eher möglicherweise bist.
Ja.
Oder einem Messias stellen würdest. Solltest die entweder auf dem Papier aufschreiben oder eben in dein Handy eintippen. Ja. Du hast es in dein Handy eingetippt. Gucken, ob du eine Antwort dazu kriegst. Diese Frage würde ich versuchen, dir zu entlocken und sie dir zu beantworten.
Was musst du dafür oder wie musst du dafür vorgehen? Oder bist du jetzt wir haben jetzt 50 Minuten Sendung, schon gehören die da schon zu?
Die können insofern dazu gehören, als dass ich jetzt deine Baseline in deinem Verhalten habe. Das heißt, ich weiß, wie du dich in der Basis verhältst, wenn du einfach mit mir hier sitzt und dich hoffentlich wohlfühlst. Mhm. Das bedeutet auch, dass ich Abweichungen von deiner Baseline wahrnehmen kann. Ist jetzt der Moment, werde ich das jetzt entlocken?
Also wir können es aufschlüsseln nach 11 Uhr, also ich würde dir noch ein bisschen Zeit geben, aber ich möchte nur wissen, genau, die Baseline ist halt sozusagen die Grundlage dessen, von der deine Orientierung ausgeht.
Genau, und emotionale Turbulenzen, auf welche Art auch immer, wenn du versuchst, was zu verbergen oder wenn du gestresst bist, resultieren in einer Veränderung deiner Baseline. Bestes Beispiel ist vielleicht, wenn dein bester Freund oder deine beste Freundin sich nicht gut fühlt, dann kann es sein, dass du das schon wahrnimmst, bevor diese Person überhaupt irgendwas gesagt hat, weil du die Baseline der Person sehr gut kennst über die letzten 20 Jahre und jetzt intuitiv unbewusst wahrnimmst, wenn diese Baseline sich verändert hat. Das mache ich im Grunde im Schnelldurchlauf.
Das heißt, Schwingungen sehr schnell erkennen.
Schwingungen klingt so energetisch.
Ja.
Was ich mache, hat gar nichts mit Esoterik zu tun, hat gar nichts mit Übernatürlichem zu tun. Es hat alles mit letzten Endes Menschenkenntnis zu tun.
Okay.
Ja.
Nur, also Schwingung ist, sage ich mal, ich weiß, energetisch sollte es nicht sein, sollte es nicht klingen, aber das ist ja was wir eher im Sprachgebrauch haben.
Ja,
also
ja,
da
genau.
Sprechen wir dann wahrscheinlich weniger von der Baseline. Okay.
Vibes, genau. Also im wissenschaftlichen Kontext wird Intuition betitelt als das unterbewusste Verarbeiten von vielen Emotionen und zwar von vielen Informationen und zwar von so vielen Informationen, dass du sie bewusst gar nicht verarbeiten kannst. Die werden unbewusst verarbeitet und kommen dann als eine Wertung oder als ein Urteil nach oben, ohne dass du den Verarbeitungsprozess eigentlich mitbekommst.
Hast du denn dann deine Baseline, was mich betrifft, in den Phasen zusammengestellt, als die Musik lief oder auch während wir uns tatsächlich so unterhalten haben bei offenem Mikrofon?
Vor allem auch währenddessen, weil wir das gleich Experiment ja gleich in dem Kontext machen. Ja. Baseline kann sich von Kontext zu Kontext unterscheiden. Es kann sein, dass du mit deinen Eltern eine andere Baseline hast als mit deinem Partner oder deiner Partnerin, da wiederum anders als mit deinen Freunden und Freundinnen. Deshalb möchte ich, dass ich den gleichen Kontext für die Baseline habe, nämlich wenn wir in diesem Gesprächskontext sind und nicht, wenn die Musik läuft und wir quasi kurzzeitig aus der professionellen Rolle rausschlüpfen.
Okay, ich bin gespannt. Du sagst, es gibt noch einen kleinen Versuch, den du machen könntest vor 11.
Ja, let's go. Ihr könnt zu Hause mitmachen, du kannst auch hier mitmachen, ja? Jens. Und zwar stelle ich euch gleich 3 Fragen. Ihr denkt bitte an die erste Antwort, die euch einfällt. Nicht laut sagen, nur denken. Zu Hause könnt ihr mitdenken.
3 Fragen?
3 Fragen. Erste Antwort. Erste Frage, was ist das erste wilde Tier, das dir einfällt? 2. Frage, was ist die erste Farbe, die dir einfällt? 3. Frage, denk an eine Zahl zwischen 1 und 10. Die meisten von euch werden jetzt an Löwe oder Tiger, Rot oder Blau und 3 oder 7 gedacht haben.
Alles klar.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir müssen ganz viel auflösen in SWR1, Leute, mit Mentalist Timon Krause. Du hast kurz vor 11 an die Hörerinnen und Hörer 3 Fragen gestellt. Wir sollen an ein wildes Tier denken, an eine Farbe und an eine Zahl von 1 bis 10 in dem Raum und hast schon so die typischsten Antworten eigentlich vorgegeben. Löwe, Tiger?
Löwe, Tiger, Rot, Blau und 3 oder 7.
Und das scheint sich in vielen Fällen tatsächlich zu decken. Es gibt allerdings auch so ein paar ganz andere Antworten. Madinski hat geschrieben, Tigerblau 8, da sind es 2 von 3. Ute Handschak aus Weiler-Simmerberg, bei ihr war es Ameise Türkis 5, komplett daneben. Sagen solche Antworten was über den Menschen aus?
Nicht so wirklich. Also die Antworten bei so einem simplen Spiel sagen im Grunde nicht viel mehr aus, als dass die Person in diesem spezifischen Kontext außerhalb der Statistik geantwortet hat. Es ist ja letzten Endes eine Statistik, die darauf beruht, dass wir alle in einem ähnlichen Kulturkreis aufwachsen hier. Das bedingt dann ein sogenanntes Metasystem in unserem Geist, was unter anderem beinhaltet, dass wir auf bestimmte statistisch vorhersehbare Fragen ähnlich antworten werden. Aber das sind dann halt 8 von 10 Leuten oder so. Das ist dann das Resultat.
Okay, was habe ich hier noch? Mist, der Mann hat recht, schreibt Dieter aus Stuttgart. 2 von 3 sind richtig. Er hatte den Elefanten, aber auch Rot und 7. Dann habe ich Marie noch 3 Fragen vor 11. Bei ihr sind die Antworten Löwe, Rot, 3. Also voll auf die 12. Und dann hier nochmal habe ich... Das darf doch nicht wahr sein, schreibt Norbert Otto aus Rottenburg am Neckar. Ich fahre gerade eben Auto und von meiner CT-Untersuchung nach Hause und hat sich dann auch die 3 Antworten gegeben und es war Löwe, Rot und 7. Also absoluter Volltreffer.
Ich fahre gerade Auto von meiner Untersuchung und auf einmal springen sieben rote Löwen über die Autobahn. Das kann doch nicht sein.
Ist das ein Zufall? Aber du musst noch was anderes auflösen, nämlich den kleinen Versuch, den wir beide noch haben, ja, den du mit mir gemacht hast. Wie geht der denn wohl weiter?
Der geht so weiter. Du hast dir eine Frage überlegt zu deiner Zukunft, auf die du gerne eine Antwort hättest, die du einem Wahrsager oder einem Messias stellen würdest. Ich werde versuchen, kurzzeitig in diese Rolle zu schlüpfen, mit meinen Energien Kontakt aufzunehmen. Ja. Ich werde jetzt... habe jetzt Kontakt aufgenommen und meine etlichen Chakren geöffnet.
Super.
Und werde dich aber trotzdem auch mentalistisch ablesen, denn nochmal, was ich hier mache, hat gar nichts mit Esoterik oder Energien zu tun. Letzten Endes ist es Entertainment und Menschenkenntnis mit ein bisschen Theatralik und Geheimnis hinzugefügt. Du hast also eine Frage über deine Zukunft.
Ja.
Schau mich an, halt dein Pokerface, Jens.
Habe ich nicht.
Ich glaube, du packst das.
Okay.
Es könnte hierbei um verschiedene Themenbereiche gehen. Es könnte um Karriere gehen. Es könnte um Liebe gehen, es könnte um Gesundheit gehen, es könnte um Familie gehen, es könnte um Beziehungen im weitesten Sinne gehen, es könnte ums Reisen gehen. Mhm. Wenn ich dich so anschaue, glaube ich, im weitesten Sinne geht es um Familie, Beziehungen. Es hat die Frage damit zu tun.
Irgendwo, absolut, ja.
Sehr gut, demnächst. Es könnte um verschiedene Menschen hierbei gehen, es könnte um dich selber gehen, mhm. es könnte um Partner, Partnerin gehen, es könnte um Freunde gehen, Eltern, Kinder. Du hast gerade genickt, du konntest auf der Kamera ganz eindeutig sehen, er hat genickt bei Kindern.
Ja,
es geht um deine Kinder, ja?
Mist, ich hatte versucht durchzunicken, ja.
Geht um Kinder, spezifisch um eins, oder ich weiß nicht, wie viele Kinder du hast, schau mich kurz an. Könnte also um Kinder gehen oder um ein Kind, es geht um ein Kind.
Es geht um ein Kind.
Sehr gut. Jetzt kannst du denken, ich habe dich vielleicht vorher gegoogelt, ich weiß nicht, ob man die Info finden würde.
Das weiß ich gar nicht.
Das weiß ich auch nicht, weil ich es nicht gemacht habe.
Ja, ja, ja.
Es könnte um einen Sohn gehen, es könnte um eine Tochter gehen, es geht um Sohn, ja? Sehr gut.
Wieso weißt du das?
Du hast in diesem Moment angefangen zu zucken mit dem Mund, dass ich Sohn gesagt habe. Du versuchst wirklich ganz stark, das zu verbergen. Und du tust dein Allerbestes. Es fällt dir einfacher, wenn du dich entspannst.
Okay.
Wenn du versuchst, Sachen zu verbergen, ist das wie zu sagen, denk nicht an ein rotes Feuerwehrauto. Entschuldig bitte. Es geht also um deinen Sohn im weitesten Sinne. Es könnten verschiedene Dinge sein. Es könnte um seine Zukunft gehen, um seine Gesundheit, um seine Hobbys, um seine Freunde, um sein Alter, um Kinder, um seine Karriere. Es geht um seine Karriere, ja. Sag nichts, die Antwort auf deine Frage ist, wenn er großes, großes Glück hat, wird er Paläontologe. Wenn er großes, großes Pech hat, wird er Mentalist oder Radiomoderator.
Ja.
Eins zu beiden. Die Frage ist nämlich, was wird mein Sohn später machen?
Das ist tatsächlich richtig, ja.
Oder ich weiß nicht, was der genaue Wortlaut ist, aber
ich glaube, welchen Job wird mein Sohn mal haben?
Ja, hoffentlich Paläontologe und sonst muss er in eine unserer Schuhe schlüpfen, dann hat er schlecht erwischt.
Das wünschen wir ihm nicht. Verrückt. Wie, also ich kann mir das nicht erklären. Also wie gehst du da vor? Weil also wenn ich was auf einen Zettel schreibe, dann könnte ich mir noch vorstellen, okay, da kannst du noch mit einer besonderen Gabe auf dem Kopf sehen, was ich schreibe.
Ja, also du kannst es dir vorstellen, ein bisschen wie einen Tunnel, den ich aufmache, wie so ein Trichter quasi. Mhm. Das Prinzip zum Teil dahinter heißt, es ist wieder eine Kombination aus verschiedenen Prinzipien. Ein paar davon sind natürlich mein Business-Geheimnis, aber ein paar kann ich dir erklären. Ein Tunnel, wo erstmal statistisch gesehen alles reinkommt, wo ich weiß, okay, wir haben eine ganze Bandbreite an Themen, aber eigentlich sind es nur so 5 oder 6 Themen, unter die jedwede Frage über die Zukunft so fallen wird. Jetzt fange ich an, diese Themen zu nennen und schaue, wo reagierst du? Und dann sehe ich, es geht also im weitesten Sinne um Familie, dann bin ich schon mal näher. Jetzt habe ich den nächsten Tunnel, wo ich weiß, es könnte um verschiedene Personen gehen. Es wird wahrscheinlich nicht um deine Groß-Groß-Großtante gehen. Wieder diesen Tunnel an Statistiken. Ich sehe, okay, es geht um Kinder. Jetzt gehen wir in den nächsten Tunnel rein. Es gibt verschiedene Fragen, wovon ich weiß, die werden regelmäßig gefragt und so weiter. Und so tunnel ich mich daran.
Ich bin immer noch so ein bisschen geflasht aufgrund deines Könnens. Timon Krause, Mentalist, ist weiter zu Gast in S-Werns Leute. Hilft dir deine besondere Gabe im Alltag? Oder ist das eine komplett falsche Vorstellung? Du läufst jetzt nicht durch die Innenstadt und liest durchweg Menschen.
Nee, genau. Also es hilft mir vermutlich ein Stück weit im Alltag, insofern als dass bestimmte Wissensbestände in meinen Habitus übergehen. Das heißt, ich habe vielleicht einen leichteren Weg dahin, mit jemandem Empathie oder Vertrauen aufzubauen. Aber das grundsätzliche Missverständnis ist, dass Menschen oft denken, dass ich meine Fähigkeiten im Alltag ausschalten müsste. Es ist aber genau umgekehrt, ich muss sie auf der Bühne anschalten. Ich muss sozusagen die Antennen ausfahren und auf der Bühne aktiv lesen. Sonst habe ich hier überhaupt kein Interesse und gar keine Lust daran oder darauf, Leute ständig zu lesen und irgendwie versuchen zu erkennen, ob jemand lügt. Ich glaube, umgekehrt könnte man mich viel leichter belügen als jeden anderen, weil ich vielleicht trotzdem so eine unbewusste Arroganz mit mir rumtrage, wo ich denke, ja, mich kannst du eh nicht erwischen. Nein, ich laufe nicht durch die Welt und lese konstant Menschen. Aber ich kenne natürlich eine ganze Reihe an Mindhacks, also an kleinen psychologischen Tricks für den Alltag, die du benutzen kannst, um dir das Leben leichter zu machen.
Dann sag doch mal 3, die auch selbst ich benutzen kann.
Ja, ich gebe dir ein paar simple mit. Das eine, wenn du nervös bist oder aufgeregt bist, kannst du dir den Daumen in den Mund stecken und auf den Daumen pusten, sodass keine Luft durch die Lippen entweicht. Das heißt, als ob du einen Luftballon aufblasen würdest. Das machst du 3 bis 5 Sekunden. Das stimuliert den Vagusnerv. Der läuft am Hals entlang bis in den Bauch runter. Und der reguliert den Puls und Blutdruck. Und wenn du das machst, dann geht dein Blutdruck runter und du entspannst dich. Das ist einer.
Ist halt in einer Radiosendung relativ unangenehm.
Musst du machen, wenn die Musik läuft.
Gut, okay.
Ein anderer, den du machen kannst, ist, wenn du das Gefühl hast, dass du rationalere Entscheidungen machen möchtest, dann denk statt auf Deutsch in einer Fremdsprache, die du beherrschst, weil uns das in ein analytischeres Mindset reinforciert. Also zum Beispiel auf Englisch einfach die Frage nochmal durchdenken. Und ein letzter Mindhack gegen Overthinking ist die sogenannte Eye-Patch-Technik. Die kommt aus den 80er Jahren, da wurde sie therapeutisch angewendet. Die Evidenzbasis ist ein bisschen wackelig bis schwach. Funktioniert aber für sehr viele Menschen aus subjektiver Erfahrung trotzdem sehr gut. Und zwar, wenn du im Gedankenkarussell festhängst, dann legst du dir die rechte Hand auf über das rechte Auge. Das rechte Auge bleibt auf. Das heißt, du siehst, bekommst aber, weil die Hand darüber liegt, keinen visuellen Input mehr. Und das hilft ganz vielen Menschen, ihr Gedankenkarussell sofort auszuschalten und sich zu beruhigen.
Verrückt.
Okay. Drei Mindhacks.
Es hat aber ja bei dir ganz, ganz viel mit Menschenkenntnis zu tun.
Ja.
Hattest du das schon immer irgendwie in der Schule, dass du deine Lehrerinnen und Lehrer besser einschätzen konntest als andere?
Nee, gar nicht. Was mir leicht von der Hand geht, ist wirklich dieser Hypnose-Teil.
Ja.
Das fällt mir extrem leicht, alles was mit Sprachmustern, Rhythmus und so zu tun hat. Menschen lesen, Lügen erkennen, fällt mir vergleichsweise schwer. Da habe ich länger dran arbeiten müssen. Also das kam erst später dazu. Ich habe wirklich in der Hypnose meinen Anfang gefunden. Und du brauchst aber für Hypnose auch ein gewisses Einfühlungsvermögen und ein gewisses Empathievermögen. Und von da aus habe ich das dann ausgebreitet.
Und du sagst, dass alles, was du kannst, eigentlich wie Klavierspielen ist. Man kann es erlernen, man bringt vielleicht ein gewisses Talent mit, aber man kann sich alles draufpacken.
Genau. Und es gibt halt Leute, die spielen drei Noten und es klingt irgendwie geil, weil die einfach ein Musikgefühl haben. Und es gibt Leute, die spielen Bach und es klingt abgespielt, nachgespielt. Aber im Grunde kann sich das jeder draufpacken.
Ich bin ein junger Hypnosegott. Das hat sich SWR1-Leutegast Timon Krause schon als 12-Jähriger zugerufen, habe ich nachgelesen. Es muss also nicht immer die ganz große Bescheidenheit sein.
Mhm.
Was ist da genau passiert, dass es zu der Reaktion kam?
Also, ich habe mit 12 eine Hypnose-Show in einem Freizeitpark gesehen, gedacht, ich möchte das lernen und habe das dann einfach nachgeplappert, was ich da auf der Bühne gesehen habe. Das ausprobiert an meinem damaligen besten Freund und an meinem Bruder. Das hat funktioniert und dann habe ich in meiner 12-jährigen Unbescheidenheit gedacht, naja, gibt keine andere Erklärung, ich bin ein junger Hypnosegott.
Aber diese Hypnose, dieses Thema hat dich dann schon so angefixt, dass es eigentlich der Grundstein für das ist, was du dann heute machst.
So ist es. Das Thema fixt mich auch immer noch extrem an. Ich habe unter anderem auch meine Philosophie-Master-These über das Thema Philosophie und Hypnose geschrieben und fühle mich da total zu Hause drin.
Was macht es so anspruchsvoll?
Hypnose wird erst rezent irgendwie in der Wissenschaft mit bemessen, kann mit erklärt werden. Es hat ein ganz großes Potenzial, sowohl auf der Bühne für Entertainment als auch therapeutisch. Wir können mittlerweile aber auch zeigen, dass Hypnose ein tatsächliches Phänomen ist, unter anderem in der Magnetresonanztomographie, also MRT. Kann man sehen, jetzt wird es kurz sehr technisch, aber du kannst unter anderem sehen, dass zum Beispiel die Aktivität im dorsalen anterioren singulären Kortex, das Lappen hinter der Stirn, dass die Aktivität unter Hypnose sinkt. Und dieser Lappen hinter der Stirn, dieser Kortex, ist verantwortlich für deine Aufmerksamkeit, für deine Selbstregulation, für Schmerzregulation und für die Regulation dessen, was du als sozial akzeptiert empfindest. Und da können wir plötzlich ganz viele Hypnosephänomene drüber erklären. Warum sind Menschen wie weggetreten? Warum spüren Menschen weniger Schmerz? Warum machen Menschen Dinge, die sie sonst nicht tun würden? Das lässt sich dann wieder auf den Alltag ausweiten. Ich finde es einfach extrem spannend.
Kommt es auf das Zusammenspiel an, Hypnotiseur und was ist das dann, wie bezeichnet es richtig? Opfer ja nicht, aber...
Opfer ist der Fachbegriff.
Ja,
das ist schon der richtige.
Okay, gut.
Opfer, ja, Proband oder Subjekt, hypnotisches Subjekt ist der Begriff eigentlich.
Kommt es auf das Zusammenspiel zwischen Probanden und Hypnotiseur an?
Tut es. Hypnose ist im Grunde auch kein Zustand. Du kannst es eigentlich nicht als Zustand oder Trance beschreiben. Du musst für Hypnose nicht mal die Augen schließen. Hypnose ist eher ein Prozess. Und dieser Prozess ist zwischenmenschlicher Natur, passiert also genau zwischen Proband, Probandin und Hypnotiseur. Und es ist eine kollaborative Arbeit fast, wo du als Proband oder Subjekt auch den Fokus in bestimmte Bereiche legen musst, damit es dann funktioniert.
Wenn du das auf der Bühne machst, hast du automatisch deutlich mehr Verantwortung?
Ein Stück weit schon, weil ich natürlich mehr Menschen auf der Bühne habe oftmals. In der letzten Tour hatten wir 40 Leute auf der Bühne pro Hypnose-Session, vielleicht auch mehr.
Okay.
In der Hypnotherapie hast du natürlich mehr Verantwortung, weil du den Menschen gut tun möchtest, weil du den Menschen irgendwo die richtigen Techniken an die Hand geben möchtest. Du hast dann eine emotionale Verantwortung, also es hängt ein bisschen davon ab. Hypnose an sich ist aber erstmal nicht gefährlich.
Aber das ist ja eine totale Vertrauenssache. Das ist ja noch mehr Vertrauen als das, was wir eben durchgespielt haben. Wenn ich zu dir auf die Bühne komme und ich weiß, ich laufe jetzt Gefahr und im besten Falle werde ich hypnotisiert, dann muss ich dir komplett vertrauen.
Ein Stück weit schon, und es funktioniert auch besser, wenn du mir vertraust. Zugleich ist es aber auch so, dass in den allermeisten Fällen dein Unbewusstsein dich schützen wird vor Dingen, die du nicht machen würdest oder nicht machen möchtest. Es ist nicht so, dass ich plötzlich einfach so die absolute Gewalt über dich habe. Das ist ein Mythos.
Verschwimmt dann auch so diese Unterschied zwischen Magier und Heiler? Weil ich meine, Hypnose wird ja auch angewandt bei Darm- und Suchterkrankungen zum Beispiel.
Ja, also der Unterschied kann in der öffentlichen Wahrnehmung verschwimmen. Bei mir verschwimmt er nicht, weil ich ganz eindeutig sage, ich biete keine Hypnotherapie an. Ich bin kein Hypnotherapeut. Ich habe eine Zeit lang Hypnose-Coachings angeboten. Das ist ein bisschen eine andere Sache. Da geht es eher um mentale Stütze ein Stück weit. Das mache ich aber auch nicht mehr, weil ich ganz eindeutig Entertainment und Kunst, Bühnenkunst machen möchte.
Also Bühnenhypnose.
Genau, Bühnenhypnose. Es ist vielleicht ein bisschen, kannst es vielleicht vergleichen mit, boah, was ist ein gutes Beispiel? Jemand, der mit Sägen jongliert, aber Sägen sind gefährlicher. Hypnose auf der Bühne ist nicht so gefährlich, aber du kannst ja sagen, ja, verschwimmt dann der Unterschied zwischen einem Schreiner und einem Jongleur? Ja, okay. Möglicherweise, wenn alle Jongleure immer mit Sägen jonglieren würden, dann irgendwann schon. Aber eigentlich nicht. Das Werkzeug ist dasselbe, der Job ist ein anderer.
Barbara hat geschrieben, du hattest dir von AC/DC You Shook Me All Night Long gewünscht und hast von einem Tanzvideo im Swing-Stil dazu erzählt. Mhm. Hast es mir gerade auch während die Musik lief gezeigt. Das heißt, Tanzen, du warst auch bei Let's Dance, ist schon sowas, was eine gewisse Faszination hat?
Total. Also ich folge total vielen so Accounts auf TikTok und Instagram von irgendwelchen Leuten aus Amerika, die dann eben so Swing oder Hip-Hop oder so tanzen, das wunderschön finde.
Also wo sozusagen Tanzstil und Musikstil auf den ersten Blick gar nicht unbedingt zusammenpassen müssen.
Genau, genau. Also falls die Barbara wissen wollte, von wem das war von Thibaut und Nicole. T-H-I-B-A-U-L-T und Nicole.
So, Barbara, jetzt bist du auf deine Kosten gekommen. Es gibt eine Frage von Stefan Keifer aus Saarlach. Ab welchem Alter können Kinder in deine Show kommen? Ab Oktober, sei nochmal daran erinnert, bist du auf Tour Messias, heißt das Programm?
Ja, also wir sagen Kinder meistens, also ihr müsst es selber ein bisschen einschätzen. Wir haben für die letzte Tour gesagt ab 12 oder so. Der Humor ist manchmal ein bisschen rowdy, aber jetzt nicht so extrem. Ich würde sagen, guckt euch von mir Auftritte online an und schätzt dann ein, ob eure Kinder da Bock drauf haben oder nicht. Es gibt halt manchmal nicht, es ist jetzt kein David Copperfield, wo große bunte Kisten durch die Gegend geschoben werden. Bisschen selber einschätzen.
Und Stefan Keifer hat noch eine weitere Frage. Welche Bücher zum Thema Psychologie kannst du empfehlen?
Also ich habe
kannst du überhaupt
ganz ganz unbescheiden habe ich selber drei geschrieben, die als eine Art Crashkurs fungieren. Das dritte kommt jetzt in 5 Tagen raus. Das heißt, sei deiner Zeit voraus. Das hat 13 Denkprinzipien für die Welt von morgen, Philosophie und Entwicklungspsychologie. Abgesehen davon kann ich aber sehr empfehlen, auf Englisch gibt es das nur, das heißt Monsters and Magical Sticks von Stephen Heller, H-E-L-L-E-R, sowie von 3 Freunden von mir, Dr. Friedrich Hümecke, Alexander Hartmann und Vanessa Buchner, das Buch Deep Ocean, gerade erschienen letztes Jahr. Fantastisches Buch zum einzigen wissenschaftlich haltbaren Persönlichkeitsmodell, wo du ganz, ganz viel über andere Menschen und über dich lernen kannst.
Gibt es für dich eigentlich, für das, was du tust, Vorbilder?
Oder nicht, ist es wirklich,
auch schon?
Nicht wirklich, also genau, es würde mich dann zu sehr einfärben, wenn ich mir andere Mentalisten anschaue. Ich versuche mir eher die Inspiration aus anderen künstlerischen Bereichen rauszuziehen, sodass ich eine Übersetzungsarbeit leisten muss, weil ich glaube, dass Inspiration immer Übersetzung ist. Input wird zu Output generiert. Wenn ich jetzt aber einen Mentalisten sehe und das richtig geil finde, dann wäre das Schlimmste, was mir passieren kann, dass ich denke, ich will genau das machen und dann geht mein künstlerischer Aspekt verloren, darum mache ich das nicht.
Guckst du dir denn magische Bühnenshows anderer an? Also weil du...
Nee, bewusst nicht.
Ah, okay. Genau. Also genau auch wenn es ein ganz anderes Gebiet ist...
Auch wenig, ja. Ich gucke mir dann eher halt Musicals an. Ich habe gerade verschiedene Musicals irgendwie letztes Jahr noch geschaut, die ich dann inspirierend finde. Ich lese Bücher und merke dann, ich will diese Stimmung rüberbringen. Ich höre ein Album und denke, ich will das Gefühl, das es in mir ausgelöst hat, will ich auf die Bühne bringen. Und dann muss ich denken, wie mache ich das mit Worten und Mentalismus?
Okay, und das scheint dir zu gelingen. Daniela aus Stuttgart hat geschrieben, tolles Interview. Ich hätte noch eine Frage an Timon. Wenn du in einer Situation wärst, in der du selbst einem Mentalisten, Profiler oder Mind-Profi gegenüber sitzt, wärst du dann genauso lesbar oder könntest du das verbergen, was er wissen möchte, weil du ja genau weißt, worauf zu achten ist?
Ja, teils, teils. Also es gibt Dinge, so deine Baseline, die kannst du natürlich bewusst verändern. Schauspieler, Schauspielerinnen machen das auch, wenn sie in eine Rolle reinschlüpfen. James McAvoy hat das sehr eindrucksvoll gezeigt in seinem Film Split. Da spielt er eine schizophrene Person und ändert ständig die Baseline seiner Rolle, um zu zeigen, wenn sich die Charaktere, also die Persönlichkeiten in seinem Kopf irgendwie abwechseln. Sehr schön gemacht. Das kann man machen. Es gibt aber Dinge wie zum Beispiel Mikroexpressionen, die tauchen auf dem Gesicht ungefähr ein 1/25 einer Sekunde auf. Die zeigen unsere wahre Emotion zu einer Situation und die laufen aber unfreiwillig ab und die kann man auch fast nicht lernen zu verbergen. Das heißt, da wäre ich genauso lesbar wie jeder und jeder andere auch.
Timon Krause in SWR1, Leute, danke, dass du da warst.
Danke, Jens Wolter, hoffentlich sehen wir uns on Tour.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.